Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir leben in einer Demokratie und da sollte man offen über alles diskutieren können. Manchmal scheint es, dass nur sehr einseitig berichtet wird. Ich möchte Sie daher bitten, sich umfassend und in unterschiedlichen Quellen zu informieren. Glauben Sie nicht alles. Seien Sie kritisch. Glauben Sie nicht alles, auch uns nicht. Wir geben uns zwar sowohl im Rahmen unserer Recherche wie auch in der Berichterstattung die größte Mühe, Sie umfassend, offen und ehrlich zu informieren, können es aber nicht ausschließen, dass sich die ein oder andere Fehlmeldung auch bei uns einschleichen kann. Hinterfragen Sie daher die Sachen und machen Sie sich ein eigenes Bild. Um unsere Demokratie und Freiheit zu schützen, ist es von größter Wichtigkeit, die weitere gesellschaftliche, politische, soziale und wirtschaftliche Entwicklung zu verfolgen und vielleicht auch mal den Mund aufzumachen, wenn man merkt, dass eine falsche Richtung eingeschlagen wird. Niemand von den Zuschauern, selbst diejenigen, die im Krieg waren, haben vermutlich eine solche Einschränkung der Rechte in der Vergangenheit erfahren müssen. Es dreht sich aktuell alles um Corona und den Schutz der Gesundheit. Die Gesundheit ist aber nicht das einzige Gut, das geschützt und verteidigt werden muss. Zu den schützenswerten Gütern zählen auch unsere Grundrechte, die Wirtschaft, das soziale Miteinander und so weiter. Man muss also alles in die Waagschale werfen, um entscheiden zu können, welchen Preis man bereit ist zu zahlen, um ein Gut zu retten, dafür aber andere Güter zu opfern. Man muss sich fragen, ob der Preis, den wir zahlen, angemessen ist. Ist diese Pandemie tatsächlich so verheerend, dass es gerechtfertigt ist, die komplette Wirtschaft zu zerstören, Arbeitsplätze zu opfern, die Menschen voneinander zu distanzieren, sie aufmuntern, andere zu denunzieren und so weiter? Ist das eine gesellschaftliche Entwicklung, die wir wollen? Es gibt unzählige Fragen, die man sich jetzt und künftig stellen sollte und vielleicht stellen muss. Zumindest muss es aber möglich sein, diese Fragen in einer Demokratie offen diskutieren und das Pro und Contra abwägen zu können. Und dies ohne befürchten zu müssen, für seine, vielleicht andere Meinung verunglimpflicht und verurteilt zu werden. Eine Demokratie benötigt eine Opposition, eine kritische Gegenstimme. Und wenn selbst die NZZ Zürich am 30.03.2020 schreibt, Virologen regieren die Welt. Politiker gebären sich als ihre Erfüllungsgehilfen und dabei bleibt viel Vernunft auf der Strecke. Dann ist kritisches Hinterfragen der angeblichen Alternativlosigkeit und der Fakten dringend notwendig. Zitat NZZ. Es sind Menschen, die entscheiden, was nicht fakten- oder wertbasierend zu wählen ist. Die, spreche ich es aus, das Dilemma zwischen den Überlebenschancen der Alten und den Zukunftschancen der Jungen entscheiden. Und die, dies vor allem in der Inszenierung von Alternativlosigkeit in dieser Corona-Zeit nicht nur einen Anschlag auf die menschliche Intelligenz erkennen, sondern einen auf unsere Freiheit schlechthin.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Sondersendung zum Thema Corona. Willkommen bei unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute zugeschaltet per Zoom einen Physiker, einen Doktor der Physik und einen Doktor der Medizin und er ist sehr bekannt im deutschsprachigen Raum und deshalb freut es und ehrt es mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute ein paar Fragen zu beantworten. Ganz herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Probst.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Glock.
Ja, gerne. Lieber Herr Dr. Probst, am Wochenende habe ich ein paar Sorgen gesehen. Nämlich einerseits habe ich gesehen, dass der Bill Gates in der deutschen Tagesschau gekommen ist und es wurde propagiert, dass man den Coronavirus erst los wird, wenn das ganze Volk durchgeimpft wird. Ich mache mir nur deshalb Sorgen, weil ich gelernt habe, dass ein Virus, der ich geimpft werde, der Folgevirus bin ich ja gar nicht mehr geimpft. Das heißt, wenn der Corona wieder mutiert, dann müsste ich ja wieder impfen, oder?
Ganz genau.
Was
das
macht,
reale Geschäftsmodell.
Was macht das für einen Sinn?
Ja, eben, das ist das ideale Geschäftsmodell. Man schafft sich dauernd neue Anschlusskunden, wobei man sagen muss, das wäre ja nicht mal das Schlimmste. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel gucken, Robert Kennedy, glaube ich, der Neffe von dem ermordeten Präsidenten, der hat das ja, müssen Sie ein bisschen mal im Internet gucken.
Habe ich gelesen, ja.
Der hat ja, der hat diese ganzen Skandale, die ja mit Bill Gates in Zusammenhang sind, über die letzten Jahre minutiös aufgeschrieben, auch die katholische Kirche zum Beispiel in Kenia. Alle Impfprogramme, die von diesen Menschen gesponsert wurden, oder auch jetzt in Indien, erst jetzt vor ein paar Monaten, sind mit einer bis zu 10%igen Todesrate oder dauerhaften Lähmungen verbunden. Das ist grauenhaft, was da läuft. Und man kann eigentlich, wenn man noch ein bisschen restliches Denkvermögen hat, einfach nur den Schluss daraus ziehen. hat auch übrigens Bill Gates in einem TED-Vortrag ausdrücklich so gesagt, die Impfungen, die dienen dazu eben zur Bevölkerungskontrolle. Also da sind ganz andere Agenden dahinter, als das, was dem gemeinen Volk vorgegaukelt wird. Das muss man einfach so deutlich sehen.
Das hört sich immer so sehr schwer nach Verschwörungstheorien aus. So, habe ich schon seit Jahren gehört. Kommen wir wirklich jetzt in diesen Bereich rein oder wissen wir irgendwie nur die Hälfte der Wahrheit? Ich meine, wir lesen ja viel, aber wissen wir wirklich alles? Ich meine, diese 0,3% Todesrate, kann es ja nicht sein, dass man zu diesen wahnsinnigen Maßnahmen greift.
Genau, also wenn Sie jetzt mal alle anderen Dinge angucken, allein zum Beispiel die Tatsache, dass weltweit pro Jahr 55 Millionen Kinder abgetrieben werden, mal ein bisschen eine Relation herzustellen. Und da hat noch nie irgendjemand den Mund aufgemacht, ja. Das sollte uns doch irgendwie nachdenklich stimmen oder überhaupt. Ich meine, die Tatsache, dass wir geboren werden, hat automatisch zur Folge, dass wir irgendwann mal sterben. Und ich glaube, inzwischen hat sich das ja durch sehr viele Fernsehauftritte, nicht Dr. Wodak und wie sie alle heißen, herumgesprochen. Die Leute, die gestorben sind, also diese 0,3%, von denen Sie eben gesprochen haben, das sind durchschnittlich über 80 Jahre alte Leute. Und da muss man auch gleich sagen, also gut, das Alter ist sicher ein Problem. Aber ich gerade als Arzt, ich hatte ja jahrelang auch so meine Privatpraxis. Zuerst war ich Kassenarzt jahrelang. Und dann hatte ich auch eine kleine Klinik, eine Privatklinik. Und da habe ich das gesehen, wie ungesund die Menschen auch leben. Und auf der anderen Seite, das war eigentlich meine Lebenserfahrung in über 40 Jahren, wenn man dann die Ernährung vor allem umstellt, wenn man nicht dauernd essbaren Müll da oben reinstopft, sondern wirklich lebendige Nahrung, dass dann selbst bei Fortgeschrittenen und auch bei multimorbiden Patienten, die also schon dem Tode geweiht sind, dass da noch Besserung möglich ist. Und es wäre viel sinnvoller, anstatt diese idiotischen Impfungen, die so, wie Sie richtig sagen, die mutieren ja dauernd die Viren. Die Viren müssen sich ja dauernd verändern, sonst werden sie ja vom Immunsystem gleich erkannt und niedergemacht. Das heißt also, deswegen gibt es ja jedes Jahr auch einen anderen Stamm an Corona. Corona ist ja auch schon alt, seit Jahrzehnten eigentlich aus der Tiermedizin, aus der Veterinärmedizin bestens bekannt. Also, wie gesagt, das kann nicht die Lösung sein. Und die Lösung, und das haben schon die alten Ärzte eigentlich erkannt, ist einfach nicht der böse Erreger, der von außen kommt, egal ob Virus oder Bakterien oder was auch immer, sondern wie ist unsere Immunantwort? Das ist das Einzige und Wichtige. Alles andere ist unwichtig. Das heißt, was kann jeder Einzelne von uns hier und heute, und zwar sofort tun, egal wo wir gesundheitlich stehen, damit wir eben aus dieser Risikogruppe herauskommen.
Ja, ja.
Von wegen nicht über 80-Jährige und Multimorbide. Mhm. Und das ist eigentlich die tröstliche Botschaft. Und das ist eigentlich mein Lebensthema gewesen, Ernährung. Ich war damals vor 40 Jahren gemeinsam mit Helmut Wandmarker und Franz Konz, die sind schon verstorben, ich bin noch das Überbleibsel sozusagen von uns beiden. Das ist das, was ich in all den Jahren halt feststellen durfte. Geh hin und sündige nicht mehr mit der Ernährung. Jeden Tag mehrfach müssen wir uns vergiften. Eigentlich eher ein Wunder, dass das so lange gut geht. Nicht? Die meisten können ja 40, 50 Jahre noch einigermaßen leben. Allerdings, wenn Sie dann halt mit 50 noch keine Medikamente nehmen, dann sind Sie ein hochpathologischer Fall, nicht? Das können Sie ja immer wieder berichten mir das die Patienten, nicht? Die kommen ins Krankenhaus. Ja, und jetzt habe ich einen Herrn, der ist beim Quadratackfahren. Gestern ist er da verunglückt und hat sich den rechten Fuß gebrochen. Und ist auch jetzt Jahrgang 58, also ist jetzt 62 auch schon, ja, wird ja auch jetzt pensioniert. Jedenfalls, der wurde jetzt angepflaumt von den Ärzten in der Klinik, weil er keine Medikamente nimmt. Ja, also das muss man sich mal überlegen. Der ist jetzt also höchst verdächtig, weil er eben noch nicht die Pharmaindustrie ernährt. Also wie gesagt, wir sind total verrückt, diese ganze, überhaupt auch, Sie haben ja gesagt, wir wollen uns jetzt über Corona unterhalten und dann können wir streiten, 0,3 oder sind das 0,25 oder 0,35%. Ich halte das alles für eine sinnlose Diskussion, sondern wir sollten eben die alten, wie war das nochmal, die Yoga-Aphorismen von Patanjali, die sagen das gleich im ersten Aphorismus, Vorstellung schafft Wirklichkeit. Und wenn ich dauernd Krankheit denke und überall den Virus wittere oder sonst eine Krankheit oder Bedrohung wittere, dann, Jesus sagt, die geschehe nach deinem Glauben. Ja, du bist Krankheit, Corona gibt es überall in jeder Ecke. Mhm. Nein, ich denke Gesundheit. Und wenn wir wirklich gerade, wenn man sich das auch mal überlegt, ich schaue gerade hier raus an diesen strahlend blauen Himmel, übrigens der Grund, der wichtige, oder einer der Gründe, warum ich nach Bolivien gegangen war. Da sehen Sie jeden Tag diesen herrlich strahlend blauen Himmel. Ja, und hier, wir hatten ja jahrelang eben diese verdammten Chemtrails. Jetzt ist ja da wenigstens mal Ruhe da oben. Und anstatt sich zu freuen und vielleicht jetzt auch wenigstens, und wenn ich nur den Himmel von meiner Wohnung aus angucken kann, unterhalten wir uns dauernd über solche Unsinnigkeiten. Also Hypnose an jeder Ecke.
Ja, ja, ja. Ich weiß nur zu gut, über was Sie jetzt gerade sprechen, und das macht Sie zu einem ganz besonderen Mensch, und das freut mich auch sehr. Wir sollten den Fokus wegnehmen. Aber bevor wir nochmals in diese schöne Geschichten reinreden, was wir alles tun können, gehen wir nochmals rein. Wir haben ja Politiker, die sind alle gewählt worden vom Volk, zumindest auch bei uns in der Schweiz. Ich frage mich einfach, wie kann man so ein Konstrukt mit diesen Fakten, die wir als Volk gehört haben, ich bezweifle immer noch, dass ich alles weiß, aber mit diesen Fakten, wie kann man so lange an diesem Szenario hangen und es nicht aufgeben? Ich meine, wäre es eine Pandemie gewesen, wären wir alle glücklich gewesen, dass die Politiker so reagiert haben. Aber es scheint ja nicht so gewesen zu sein. Wie lange hält man da noch dran? Um was geht's da?
Ja, also wenn man jetzt, kommt natürlich wieder Verschwörung, ja. Mhm. Aber ich glaube, dass die Menschen einfach verführbar sind, gerade weil sie sich so leicht hypnotisieren lassen. Und was ist die wichtigste Hypnosekiste? Eben der verflixte Fernseher. Auch wenn Sie heute nachgucken in der Tageszeitung, da steht doch dauernd nur, was kann man heute Abend wieder sehen, und da für die Kinder ist zu wenig Angebot und dies und jenes, ja. Anstatt dass sie endlich die einmalige Chance unseres Lebens, die uns jetzt geboten wird, dass wir wirklich mal als Familie uns entdecken dürfen, dass wir überhaupt die Kinder bewusst machen, nicht nur als Last, sondern als Lust entdecken. Also es ist eigentlich zum Weinen, dass die Menschen eben sich auf ein Abstellgleis schieben lassen und es gar nicht richtig merken. Echt traurig.
Ja, ich habe mal irgendwie in der Statistik gesehen, dass 85% aller Menschen hier in Europa wirklich Angst in den Knochen haben. Und aus der Bewusstseinsforschung höre ich immer wieder, dass Angst in den Knochen alles andere als gesundheitsförderlich sei. Wie sehen Sie das?
Ja, natürlich. Also mir fällt gerade an, also ich hatte, wie gesagt, eine Privatklinik früher, und ich habe ja sehr viel mit der Ernährung gemacht. Und das war also hochspannend. Das war eigentlich Wellnesszentrum, hieß das so in Süddeutschland, hatte ich da so eine Privatklinik mit 28 Betten. Und da kamen zunächst einmal eben diese Wellnesspatienten. Und dann kam ein amerikanischer Prediger zu mir. Und dieser Prediger, der hat natürlich, dessen Frau, die hatte Brustkrebs, und dann hat er halt eben vor Jesus gelegen, Jesus, und hilf mir und so weiter. Und in seinen Gebeten hat er mir dann später erzählt, da hat er dann eine Reihe von Ziffern gesehen. 0049, also Deutschland, 8332 und so weiter. Und dann hat er halt diese Nummer angerufen. Ich war zufällig am Telefon. Und dann kam er mit seiner Frau und hat dann, die waren nur 3 Wochen in der Klinik, und dann war die halt pumpern gesund. Und dann hat er das über Internet dann eben über ja Fernsehprediger da in den USA weitergegeben. Und dann war natürlich Schluss mit dem Wellnesszentrum. Dann gab es nur schwerkranke Patienten, AIDS-Patienten kamen sehr viele und vor allem Krebspatienten. Bis aus Australien, das war also hochdramatisch. Aber das Schöne daran, ich durfte also diese ganzen schwerkranken, austherapierten Patienten mit meinem Therapieansatz behandeln. Und das Nummer eins mit der Ernährung, zum Beispiel Rohkost. Ja, wir müssen nur überlegen, also wer braucht eigentlich einen Arzt? Das sind die menschlichen Lebewesen und die Haustiere. Die Natur, die kennt keinen Arzt. Warum? Was ist der Unterschied? Wenn Sie die denaturierte Nahrung angucken, was die Menschen zu sich nehmen, meistens essbarer Müll, und die Haustiere genauso. Aber die Natur, die kennt keine Kochkost. Kochkost, da gibt es ja unzählige wissenschaftliche Studien inzwischen. Da zerstören wir die meisten, vor allem auf energetischer Ebene, wir zerstören die Biophotonen, wir zerstören die Elektronen, wir machen den wertvollen Gehalt der Nahrung, die uns die Natur bereitet, kaputt. Wir leben dann noch biochemisch, da sind noch die verschiedenen Enzyme im gewissen Teil noch da. Und natürlich die Kalorien sind auch noch da. Deswegen sind ja dann viele Leute so wahnsinnig übergewichtig, weil die Kalorien, die bleiben, die gehen nicht kaputt. Aber das Lebenselement, das geht kaputt. Oder wenn wir mal Angelus Silesius, ich habe mir das Buch extra hingelegt, Schleichwerbung, Angelus Silesius, der cherubinische Wandersmann, kann ich jedem von uns wirklich empfehlen. Der cherubinische Wandersmann,
ja.
Das sind so Zweizeiler. Und da sagt er unter anderem, das Brot ernährt dich nicht. Was dich im Brote speist, ist Gottes ewiger Geist, ist Leben und ist Geist. Ja, also wir müssen viel mehr auch in diese Dankbarkeit, in diese Natur hineinkommen. Und da habe ich das über Jahre halt eben in meiner Klinik beobachten dürfen. Wenn wir die Grundlagen ändern, zum Beispiel die Ernährung, unsere Gedankenführung ändern, zum Beispiel jetzt, natürlich ist es eine ungewöhnliche Situation, nicht? Wir müssen hier, sitzen wir zu Hause und anstatt das eben positiv zu sehen, dass wir als Familie uns wiederentdecken, dass wir wirklich frei sind, ja, sonst haben wir uns immer beklagt, wir sind nur wie eine Kuh, die wird ausgenutzt, so werde ich auch da als Sklave gehalten und so weiter. Das mag sogar stimmen, aber nun bist du kein Sklave, nun könntest du mit deiner Zeit was Sinnvolles anfangen. Und das Einzige, was dann einfällt, wenn sie die Zeitung aufmachen, wie gesagt, was kommt heute Abend im Fernsehen? Kommt zu wenig für die Kinder oder so, ja? Also, wie gesagt, die ganze Krishnamurti, glaube ich, war das gewesen, der hat einen wunderschönen Satz gesagt. Es ist kein Zeichen für geistige Gesundheit, dass wir an eine grundfalsche Gesellschaft gut angepasst sind. Das ist unser Hauptproblem. Und Sie haben es ja eben schon angedeutet, nicht? Diese psychischen Probleme, die dann eben zu sehen sind. Letztendlich alles, was jetzt passiert und was jetzt an die Oberfläche kommt, ist, dass unsere Gottlosigkeit entlarvt wird und dass wir auf den Prüfstand gestellt werden. Es wird jetzt eine Scheidung der Geister geben. Welchen Weg gehen wir weiter? Den der Selbstbestimmung, ja, des Göttlichen, ja, wie es eben Manfred Hausmann in seinem wunderschönen Gedicht so schön sagt. Wer des Lichts begehrt, muss ins Dunkel gehen. Was das Grauen mehrt, lässt erst das Heil entstehen. Ja, wo kein Sinn mehr ist, waltet erst der Sinn. Wo kein Weg mehr ist, ist des Wegs Beginn. Das ist so die Vision, die mir vorschwebt. Und das wäre eigentlich die Chance, die wir haben, aus unserem Gefängnis auszubrechen. Wir klagen dauernd, also diejenigen, die Verschwörungstheoretiker, die klagen dauernd, ah, wir sind ja nur, wir werden jetzt gechippt. Ja, das ist sicherlich der Hintergrund von dem Bill Gates. Absolut, ja, wir werden gechippt, so wie die Kühe, die haben da hinten so eine Marke da am Ohr. Und so wird es auch sein, nicht mit dieser unsichtbaren Marke. Übrigens, das ist hochspannend. Hier in diesem seltsamen Büchlein, der eine oder andere wird es ja noch haben, da müssen Sie mal gucken, in Offenbarung, das ist das letzte Buch der Heiligen Schrift, Kapitel 13. Da wird das ganz genau beschrieben, dieser Punkt, das ist ein ganz harter Tobak. Offenbarung, Kapitel 13. So etwa ab Vers 11, müssen Sie mal durchlesen, dass wir dann eben dieses Zeichen bekommen an der rechten Hand oder an der Stirn. Und wenn wir jetzt nicht aufstehen und endlich mal unsere Stimme hören machen, aber auch innerlich eben dieses Umdenken, diese Metanoia. Luther hat das übersetzt als Buße. Das Wort Buße steht in der ganzen Heiligen Schrift überhaupt nicht drin. Anders denken. Wir müssen anfangen, anders zu denken. Selbstbestimmt. Hier, diese Substanz, die der liebe Gott jedem von uns da zwischen den Ohren geschenkt hat, die müssen wir endlich in Betrieb nehmen. Und daran hapert es eigentlich.
Ich könnte Ihnen stundenlang zuhören. So schöne, warme Worte, wo so viel Hoffnung drin ist und Energie und Leuchtkraft. Man sieht es auch Ihnen aus den Augen, wie Sie das Leben genießen. Und es ist schön, wenn wir das auch wieder mehr machen sollten und uns nicht in Angst und Bange und Schrecken jetzt herunterfahren. Sie haben immer wieder die Rohkost erwähnt. Ich habe viele Ärzte auch schon bei mir gehabt. Letztem auch der Dr. Bircher, der sagt auch immer wieder, Rohkost, Rohkost, Rohkost. Speziell bei Menschen, die nicht in der Gesundheit stecken. Ist das auch Ihre Appellation an die Zuschauerinnen und Zuschauer?
Ja, natürlich, ist doch logisch, was ich ja schon sagte. Warum müssen wir die Nahrung erst töten? Ja? Wenn ich Sie jetzt angucke, Sie sind ein biologischer Mensch, aber wenn ich Sie jetzt aufspieße, so wie die Hühnchen, verstehen Sie, und Sie werden dann erstmal gegrillt, dann sind Sie halt hinterher einfach tot. Ich meine, und das steht übrigens auch in diesem seltsamen Büchlein, in den Apokryphen, da steht, Leben schafft Leben, Tod wirkt den Tod. Und jetzt überlegen wir mal, also wir essen, die meisten Menschen essen ja das ganze Leben schwer denaturierte Nahrung. Mhm. Und wollen aber leben. Ja? Es ist eher die Gnade Gottes, dass wir die ersten 40, 50 Lebensjahre nur Müll in uns reinstopfen können, der uns nicht ernährt, der uns Lebensenergie raubt. Können Sie beobachten, wenn Sie mal eine intellektuelle Tätigkeit haben wollen. Nicht voller Bauch studiert nicht gern, heißt das Sprichwort. Also wir ruinieren uns die Gesundheit und dann wundern wir uns, dass dann so ab dem 50. dann diese Midlife-Crisis kommt und dann geht es nicht mehr so richtig. Also das ist eigentlich ein total, eher wie gesagt eine Gnade Gottes, dass wir viele Jahre daneben uns benehmen können. Und das dann halt irgendwann erst im Alter, dann halt, ja, dieses Saat- und Erntegerät, nicht? Nach Galater 6,7, dass das dann eben wirkt.
Also wenn ich ja schon die Chance habe, Sie hier zu interviewen, noch die folgende Frage, nebst Rohkost, was sollten die Zuschauerinnen und Zuschauer sonst noch zu sich nehmen im Bereich Vitamine
also
oder so?
Rohkost sollte sein, über 80%, das wäre sicherlich sinnvoll. Ja. Dann sind Sie auf der sicheren Seite, weniger als 20% gekochtes, über 80% roh. Und wie gesagt, da gibt es ja viele, viele Untersuchungen. Also das, was wir gemacht haben, wir haben dann auch dieses Triumvirat, die wir damals die Rohkost nach Deutschland gebracht hatten. Wir hatten noch eine eigene Zeitschrift. Ich habe da so die wissenschaftlichen Studien rausgesucht. Übrigens dasselbe, was ja Bircher gemacht hat, nicht das Geheimarchiv der Ernährungslehre. Nebenbei bemerkt, keiner hat die Ausrede, wir können das alle umsonst, also vor 100 Jahren geschrieben, das Buch, da sind fantastische Studien drin. Vor 100 Jahren schon war das bekannt, eben roh macht froh, ja, aber wir können auch viel früher gehen. Wenn wir uns nur mal überlegen, in den ägyptischen Pyramiden, also 2600 vor Christus, das wäre also etwa fast 5000 Jahre zurück, ja, da gibt es zwei fantastische Inschriften. Die eine, die richtet sich an die Gesunden. Und da stand geschrieben, das meiste, was die Menschen verzehren, ist überflüssig. Von einem Viertel lebt der Mensch und von den anderen drei Viertel leben die Ärzte. Nummer eins. Und für die Kranken ist auch eine fantastische Inschrift, das ist gigantisch eigentlich, nämlich der Ratschlag für kranke Menschen ist Fasten. Das ist das Universalheilmittel. Und das ist hochspannend, wenn wir an Kinder denken. Unsere Kinder, die lügen ja noch nicht so sehr. Die sind noch offen. Und das kann jede Mutter bestätigen und auch jeder Vater, der mit Kindererziehung mal beschäftigt war. Die Kinder, die haben doch immer dann so, sind sie so knatschig, die wollen nicht essen. Das ist genau, wenn die hören noch die Stimme des Körpers, ja? Nee, jetzt mache ich Hausputz. Jetzt will ich nicht da mich mit Ernährung belasten, sondern jetzt wird der Dreck, den du in deiner Unwissenheit oder deine Mutti in ihrer Unwissenheit in dich hineingestopft hat, jetzt muss das eliminiert werden. Mhm. Und dann, aus ohne Grund, essen die halt mal ein oder zwei Tage nicht. Und leider wird das eben durch den Zeitgeist und die törichten Mütter dann konterkariert. Die zwingen dann die Kinder, ja, du musst doch wachsen, du musst groß werden. Eben vollkommene Unwissenheit. Aber da muss man gleich dazu sagen, seit 40 Jahren predige ich das. Ich habe ja das auch in meinem Newsletter. Ich habe übrigens auch, gerade gestern habe ich wieder, heute Nacht habe ich meinen neuen Newsletter über Corona und über diese Dinge fertig gemacht. Können Sie umsonst eben abonnieren, diesen Newsletter.
Danke.
Also es ist vielfältigst alles schon eigentlich gesagt worden. Und eigentlich, und da kommen wir natürlich, wenn man jetzt wieder doch etwas Kritik anbringen möchte, eigentlich hat keiner mehr die Entschuldigung, dass er sagt, oh, das habe ich aber nicht gewusst. Wir könnten, wenn wir wollten, und nicht nur Pornobildchen da im Internet angucken oder wo auch immer, sondern wenn wir wirklich halt die wesentlichen Dinge uns mal bekümmern würden, dann könnten wir das alle wissen. Ja. Oder auch jetzt unser Interview. Ich meine, das ist zum 1001. Mal sozusagen, 1001. Nacht ist das da eben jetzt wieder mal auf dem Tapet, oder? Ja. Also diese zwei Dinge für die Gesunden, noch Gesunden, ein Viertel, drei Viertel ist zu viel. Und das für die Kranken, übrigens hochspannend, gerade für diejenigen unter uns, die auch dieses Buch haben, schauen Sie mal im Matthäus-Evangelium, Kapitel 17, Vers 21, da kommt diese Geschichte. da war dieser epilepsiekranke Junge, Jesus war gerade nicht da, und da haben die Jünger versucht, diesen epilepsiekranken Jungen zu heilen. Und das hat aber nicht funktioniert. Und als dann Jesus kam, dann fragten sie ihn, ja, warum konnten wir ihn nicht heilen? Und hier in Matthäus 17, Vers 21, dieser Vers, der ist in der Lutherbibel vollkommen unterdrückt. Da sagt nämlich der Jesus die Erklärung, diese Erkrankung, diese Epilepsie, geht nur weg durch Beten und Fasten. Und weil damals, also der Krieg gegen das Fasten, gegen gesunde Maßnahmen, der ist schon Jahrtausende alt, ist einfach weg, auch Luther, weg. Die Leute dürfen nicht erfahren, welche unglaubliche Potenz das Fasten hat. Über 40 Jahren, ich habe das immer wieder beobachtet. Gerade Krebspatienten, das ist sogar für mich ein Zeichen der Willigkeit, dass der Körper noch mal aktiv gegen die Krankheit angehen möchte. Im Rahmen der Therapie bekommen die Patienten von sich aus Appetitlosigkeit. Wenn die nur an Essen denken, wird ihnen schon schlecht. Halleluja, das Beste, was passieren kann. Und das darf keinesfalls, nicht, was macht man in der Klinik? Da werden Infusionen gelegt, da muss ja jetzt ernährt, der wird ja sonst sterben. Das ist doch diese Hypnose, dass uns allen hineingetrichtert wurde, wenn du nicht isst, dann wirst du sterben. Das ist ja sogar ein Leitsymptom in der Klinik. Sie sind so abgemagert, sie werden sterben. Nein, die sterben, habe ich auch beobachtet, die meisten Menschen sterben nicht am Krebs, sie sterben an ihrer Angst, die da gemacht wird. Eigentlich, also von A bis Z, wo wir hingucken, werden wir verscheißert, um es mal zusammenfassen.
Und das Gleiche ist ja dann noch mit dem Fieber, oder? Kaum hat der Körper Fieber, gibt es fiebersenkende Maßnahmen.
Das ist natürlich das nächste Fass. Grauenhaft, auch jetzt hier die ganzen Protokolle, man muss das einfach mal sagen, Paracetamol oder Ibuprofen oder Diclofenac, diese ganzen, ich zeige Ihnen das, in meinen letzten Büchern habe ich das genau dargestellt, hier dieses erste wichtigste Bild, das schon vor über 70 Jahren von einem österreichischen Anatom, von dem Pischinger, gemacht wurde. Hier haben wir also die Gewebe und hier unten haben wir die Blutgefäße. Da kommt aus den Blutgefäßen kommt der Sauerstoff und hier oben, jede Zelle braucht Sauerstoff. Ja. Und der muss hier hindurch diffundiert durch dieses Bindegewebe. Und wenn da der Dreck ist, dann kommt der Sauerstoff schlecht durch. Und das muss man sich mal überlegen. Anstatt dass wir die Gewebe nicht verschmutzen oder wenn sie verschmutzt sein sollten, dass dann eben diese Gewebe wenigstens gesäubert werden. Daran denkt keiner. Im Gegenteil, hier in den Geweben, da krabbeln die weißen Blutkörperchen rum und fressen den Dreck weg. Und wenn jetzt zu viel Dreck da ist, dann muss der natürlich irgendwie wegkommen. Und damit dann die weißen Blutkörperchen mehr Potenz haben, um den Dreck wegzuräumen, brauchen wir Fieber. Da gibt es seit 30 Jahren fantastische Studien, das ist alles abgesichert, da brauchen wir überhaupt nicht mehr zu diskutieren. Mit jedem Grad Fieber, mit jedem Grad Temperatursteigerung verdoppeln sich die Immunkräfte. Das heißt also, mit 38 Grad Fieber haben diese weißen Blutkörperchen, diese Polizeibeamten des Körpers, die da rumkrabbeln, um zu reinigen, wie eine Art Müllabfuhr, haben die doppelt so viel Power. Bei 39 Grad Fieber, 2 mal 2, 4, 4-mal so viel Power. Und bei 40 Grad Fieber, Halleluja, 2 mal 2 mal 2, das ist jetzt bereits 8-mal so viel Power. Ja, verstehen Sie?
Ja, ich verstehe es. Ja.
Und das wird ja nach den sogenannten Regeln der ärztlichen Kunst, das ist aber auch erst in den letzten Jahren gekommen, wird ja dann das Fieber gesenkt. Deswegen Krankenhaus, ich weiß nicht, wie die Politik bei Ihnen in der Schweiz ist, aber hier in Deutschland ist es inzwischen so, wenn Sie mehr als 38,5 Fieber haben, unbedingt Fieber senken.
Ja, ja, bei uns
dann
auch.
Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder Dummheit, entweder wissen die es nicht, oder es ist Boshaftigkeit. Denn damit natürlich, und auch diese ganzen, also ich habe das beobachtet zum Beispiel auch bei AIDS-Patienten, AZT, das ist ja dieses AIDS-Medikament, steht ja sogar im Beipackzettel, kann AIDS erzeugen, das muss man sich mal überlegen. Also es gibt ja den Unterschied zwischen HIV, genau wie bei Corona, genau dasselbe. Ist es in Corona positiv? Wir haben da jetzt ein Papier, jawohl, ich bin Corona positiv. Aber was hat das für eine Bedeutung? Ich fühle mich wohl, ich huste nicht, ich habe kein Fieber, ich habe auch keine Kopfschmerzen. Ich bin positiv, verstehen Sie? Was ist denn das Wichtige? Das Papierchen oder wie fühle ich mich? Und das habe ich halt beobachtet. Diejenigen, die gestorben sind oder die dann wirklich das Vollbild aus der HIV-Infektion in das Vollbild des AIDS übergewechselt sind, das waren immer diejenigen, die AZT und vor allem immer, die kriegen mich Fieber. Und das Fieber wurde weggedrückt. Nein, du darfst kein Fieber haben, wegen dem Zytokinsturm. Der wird ja jetzt auch bei der Corona wieder mal bemüht. Ja. Klar.
Auf der anderen Seite, Herr Probst, haben wir ja in der Schulmedizin heute auch die Hyperthermie, wo ja bewusst mit Hyperthermie zum Beispiel Krebs behandelt. Also es ist schon bekannt.
Ganz eigentlich. Genau. Ja, naja, natürlich. Und auch die, also das empfehle ich auch allen meinen Patienten. Wir wollen ja also etwas Konstruktives für unsere Zuschauer. Also wenn Sie Geld haben, ein paar Marken oder 500, 600 Euro genügen schon, kaufen Sie sich eine Sauna und gehen Sie jeden Tag am Nachmittag, am Abend, gehen Sie eine Stunde in die Sauna. Wenn Sie es ganz gut machen wollen, der Körper ist schön angewärmt, dann machen Sie die Kneippgüsse. Das Büchlein, das kostet 3-4 Euro in der Buchhandlung, ja, wie man da die Kleidgüsse macht, damit eben die Selbstregulationskräfte wieder besser funktionieren. Also die Energiemeridiane, diese Akupunktmeridiane richtig durchgepustet werden. Also Hitze, hinterher dann die Kälte, gesunde Ernährung, Darmeinläufe, denn die meisten haben einen kaputten Darm. Das ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Und dann haben sie wirklich die besten Voraussetzungen und dann können sie nur noch lachen über diese ganzen lächerlichen Verführungsversuche.
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Unsere Sendezeit ist schon wieder vorbei und ich freue mich jetzt schon riesig, wenn ich Sie mal bei uns in der Schweiz begrüßen darf und eine mehrere Sendung mit Ihnen zu machen. Da ist so viel Emotion und Weisheit da von einem erfahrenen älteren Herrn, der einfach in der Medizin und in der Physik zu Hause ist. Und das wäre mir eine große Ehre, Sie dann hier begrüßen zu dürfen. Lieber Herr Dr. Probst, danke für das Interview und danke für die Hoffnung und Ihre Zuversicht mit uns zu teilen. Herzlichen Dank.
Danke, Herr Glock. Bis zum nächsten Mal.
Gerne. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Bitte sind Sie so gut und geben Sie dieses hoffnungsvolle Video auch durchs Teilen weiter an andere Bekannte, an Freunde, an Menschen, die diesen Rat von Herrn Dr. Probst gerne auch annehmen möchten. Und seien Sie zuversichtlich. Bis zu einem anderen Mal. Auf Wiedersehen miteinander.